Lisa, wir haben den nächsten Level des Komforts erreicht während der Aufnahme.
Ja, nicht wahr?
Wir sitzen hier gerade, müsst ihr wissen, auf dem Sofa, Beine ausgestreckt, nicht mehr wie die letzten Shrimps über unser Mikrofon gebeugt, sondern wir haben mal ausprobiert, mit unseren Ansteckmikrofonen hier zu arbeiten.
Ja.
Die Tests waren erstmal sehr gut. Also, glaube ich, gebt uns mal Feedback, wie ihr die Tonqualität so findet. Wie gesagt, jo. Wir haben reingehört, fanden das ganz gut und ich muss es mir nochmal mit guten Kopfhörern anhören.
Das stimmt.
So für die Audiophilen unter euch.
Ja,
dass das
stimmt.
Auch richtig schön euch ins Gehirn sickert.
Genau, aber wir dachten, ach, wir probieren das einfach mal, weil gerade ist es so kalt und ungemütlich draußen und wir wollten uns dann einfach mal ganz entspannt einkuscheln und mit dem Tee hinsetzen und das eben in einer entspannten Position und nicht in krampfig zu zweit vorm Mikrofon.
Es ist aber auch wirklich deutlich angenehmer, ne?
Ja,
also man unterschätzt, wie sehr einen das auf den Rücken und auf den Nacken geht, wenn man so am Tisch zusammensitzt. Wir haben ja auch eine Weile lang mal mit zwei identischen Standmikrofonen aufgenommen und waren da aber auch nicht so happy mit, ne?
Nee,
weil dann belegst du immer zwei USB-Anschlüsse und irgendwie haben wir es auch nicht ganz so sauber hinbekommen, dass das eine Mikrofon nicht das andere mit aufnimmt.
Ja, ja.
Und jetzt mit diesen Knopfteilen, die wir hier so direkt quasi in Mundnähe an die Kleidung gepinnt haben,
funktioniert das. In Brustnähe, genau.
Genau.
Ja, ich finde auch. Also ich bin auch sehr gespannt, wie es nachher klingt. Also lasst es uns gerne wissen, ob es euch gefällt oder ob ihr sagt, oh nee, mach mal lieber mit dem anderen Mikrofon, Junge.
Mhm.
Dann machen wir das natürlich auch. Jischa, was hast denn du heute so für ein Community?
Ich habe einen richtig wilden Community, nämlich einen losen Tee, den wir mal geschenkt bekommen haben. Und der ist alles. Der ist Kräuter und Frucht. Ich glaube, da ist irgendwie Himbeer und Kirsche drin. Und gleichzeitig auch so eine Art, was ist das, Brennnessel oder so? Also es ist eine ganz wilde Kombo.
Kräuter und Frucht, den haben wir geschenkt bekommen? Von
ja,
wem?
Von deinem Bruder und seiner Freundin.
Ah, das ist der Gib einen Fick drauf Tee.
Ja, genau. Ich glaube,
so
der
ähnlich.
Heißt wirklich so,
ja.
Mehr oder weniger.
So oder so ähnlich wurde er genannt.
Aber Isa, es hören doch Kinder zu.
Oh, entschuldigen Sie bitte, weil unsere Folgen ja nicht alle auf E stehen.
Gib einen Nick darauf.
Gib einen Knick da drauf.
Weil man anerkennt, nickt, wenn man diesen Tee trinkt,
genau.
Weil er sehr gut schmeckt.
Ja.
Nein, und darin vollzieht sich irgendwie geschmacklich so eine Phasentrennung, dass du, wenn du unten angekommen bist, auf einmal einen Früchtetee hast und oben ist es mehr kräuterig. Und ich war am Anfang ein bisschen irritiert und jetzt so langsam kriege ich aber so den Geschmack dafür.
Ich fand den auch ganz lecker, weil ich fand, der war so ein bisschen Brennnessel, Minz, Erdbeer oder irgendwie so.
Ja, das trifft sehr gut.
Ja.
Minze, stimmt, rieche ich nämlich gerade auch drin.
Weil ich fand den nämlich ganz geil. Der ist ein bisschen wie dieser Basiliskentrank von Zaubermerch, fand ich. Da hat er mich voll dran erinnert. Den könnte ich eigentlich noch wieder öfter trinken. Der ist ganz geil.
Übrigens, Zaubermerch, ne, wenn ihr uns hört, meldet euch doch mal.
Genau, unentgeltliche Werbung hier. Die machen guten Kram. Aber stecken anscheinend gerade ein bisschen in der Krise, habe ich bei Instagram gesehen.
Echt? Och nö.
Ja, keine Ahnung. Mal gucken.
Das war so witzig, als wir Zaubermerch bei Aria Adams gesehen hatten auf YouTube.
Das war witzig.
Das war wirklich sehr witzig, dass sie die auch einmal gesponsert haben.
Ja, Aria Adams, auch großartiger YouTube-Kanal.
Genau.
Only Cakes.
Only Cakes, ja. Große Empfehlung. Auch wenn man nicht gerne backt oder gar nicht backen kann, ist Aria Adams einfach super witzig.
Ja, großartige Unterhaltung für klein und groß.
Grüße
Vor
gehen raus.
Vor allen Dingen für groß. Genau, Grüße gehen raus. Wenn wir auch mal mit dir backen können, Aria, schreib uns an, gerne.
Wäre das cool, wenn Aria das uns hören würde.
Das wäre ultra geil. Ohne Witz,
nice.
Ne? Ich bin großer Fan. Also das wäre wirklich großartig, ich würde so gerne mit ihr backen.
Ich glaube, wir müssen uns mal mehr Leuten anbiedern.
Meinst du? So richtig widerlich?
Ja, sich so low-key einschleichen, auf den Kanälen erstmal immer nur so nett kommentieren und irgendwann dann ein bisschen da reinpushen.
Sind wir mal ehrlich, wer hat Zeit dafür?
Keiner.
Ja, wir zumindest nicht.
Wir
so,
nicht.
Aber weißt du, wofür wir jetzt Zeit haben?
Bei einer random Reise in der Kutsche auf einmal so ein Asylum zu besuchen.
Ja, ich vor allen Dingen erstmal Danke sagen.
Stimmt, Danke sagen, das zählt ja zum guten Ton.
Genau, dafür haben wir nämlich immer Zeit. Denn wir bedanken uns natürlich ganz, ganz herzlich bei unseren Steady-Unterstützis, die auch immer zahlreicher werden, was ziemlich großartig ist. Dementsprechend bedanken wir uns ganz herzlich bei Eleonora Blackwood, Poetine, Talia Armitage, Irene Flabbergast, Quincy Crowley, Ophelia Marsh, Reginald Fitzroy, Mina Stapleton, Agatha Escott, Cecilia Moran, Arthur Chillingworth, Phileas Blackwood, Ariadne Hastings und Gabriel Wilson. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und dass ihr den Podcast so großartig nach vorne bringt.
Vielen, vielen lieben Dank.
Ja. Ey, wir schlürfen ein Teechen auf euch.
Wir sippeln an unserem Teebecher für euch.
Exakt.
das bestimmt angenehm zu
das
hören.
Das ist bestimmt richtig lecker, das jetzt zu hören, genau.
Wir könnten uns noch steigern, indem wir essen würden bei der Aufnahme. Das ist auch
so richtig geil ins Mikrofon mampfen. Das ist ASMR, den alle lieben.
Ja.
Ja. Niemand mag Schmatzgeräusche, ohne Witz.
Nee, wirklich nicht.
Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diesen ASMR-Trend nicht, ne?
Ich finde ASMR ist auch schrecklich. Ich kriege die Krise. Ich finde das richtig eklig. Also ja. So richtig so.
Also wenn ihr das geil findet und es mehr wollt, dann sagt uns das. Das können wir für euch machen. Ist kein Problem. Machen wir auf Steady. Kostet aber dann Geld.
Das klingt ja schmutziger, als es ist eigentlich.
Nee, das sollte schon so schmutzig klingen. Ist okay.
Ah, okay.
It's dirty. Aber weißt du, was auch ziemlich dirty ist?
Was denn?
Das System von Dr. Tarr und Professor Feather.
Richtig. Oder auf Englisch, The System of Dr. Tarr and Professor Feather.
Mhm.
Das ist nämlich eine dunkle, komödiantische Short Story.
Ja, glaube ich.
Finde ich ganz witzig. Es ist eine Komödie oder als Komödie angelegt.
Ist ja auch funny.
Ja, ein bisschen schon. Von unserem lieben Ede, vom Edgar Allan Poe. Und es wurde 1845 das erste Mal in Graham's Magazine veröffentlicht.
Nice.
Mhm. Und wir haben in dieser Geschichte einige typische Edgar Allan Poe-Sachen, die man infolgedessen auch bei unserem lieben Hüppel, bei Lovecraft häufiger entdeckt. Er hat sich ja stilistisch sehr an Poe orientiert hier und da.
Yes.
Wir haben einen namenlosen Erzähler, der vollkommen auf... ja, komischerweise ohne größeren Background in der Fremde unterwegs ist. Er zum Beispiel hier jetzt in Frankreich und dort eben ein Asylum besucht. Und wie das abläuft, schauen wir uns gleich einmal an.
Ganz genau.
Allerdings habe ich noch einen kleinen Hintergrund. Und zwar versteht man die Geschichte ein bisschen besser, wenn man weiß, dass die vor dem Hintergrund der Sklavenbefreiung oder Abolition quasi ja geschrieben wurden.
Aber tatsächlich war zu der Zeit es auch extrem... am Aufkommen, auf ethische Fragen einzugehen, was tatsächlich auch Geisteskrankheit und so weiter angeht.
Ja.
Also zu der Zeit war das nämlich ein ganz, ganz großes Thema, weil immer mehr aufgedeckt wurde, was für Missstände in solchen Institutionen herrschen. Also gerade Frauen und so wurden teilweise ohne Grund in solche, ja, wie das hier so schön gesagt wird, Irrenhäuser, in Anführungsstrichen, ne? Nicht meine Worte im Text. Abgeschoben. Und einfach nur, weil sie da waren und gestört haben. Oder weil Männer sie loswerden wollten. Oder auch gerne Homosexuelle wurden auch sehr gerne dahin abgeschoben. Was natürlich auch völliger Quatsch ist. Ne? Also das ist, ja, also du bist auch ziemlich leicht da reingekommen tatsächlich. Gerade in diese staatlichen Einrichtungen und so. Es gibt da eine Journalistin, die hat um 1900, das ist natürlich jetzt ein bisschen später, ne? Mhm. Die hat ganz, ganz großartige Aufklärungsarbeit dabei geleistet. Habe ich gerade letztens in einem Podcast gehört bei Früher war mehr Verbrechen. Ultra geil.
Wie hieß die nochmal? Du hattest mir das berichtet.
Ich will jetzt gerade nochmal nachgucken. Die heißt Nellie Bly.
Ja.
Ja, genau. Nellie Bly, großartige Journalistin. 1887 hat sie sich selber in ein Irrenhaus damals, ne, in so ein Asylum einweisen lassen, um die Missstände da aufzudecken. Und sie war so eine Enthüllungsjournalistin. Ultra krass, ultra mutig, weil die wäre da auch, also die war nicht lange da drin, aber es sah so aus, wenn sie ihre journalistischen, hier ihr Chef und so nicht dafür eingesetzt hätten, wäre die da nicht wieder rausgekommen.
Das ist ja das Schreckliche daran, ne? Weil du kannst ja, wenn du einmal da drin bist, kannst du ja nicht mehr erklären, dass du da nicht hingehörst.
Ja, genau.
Das ist unheimlich schlimm und ich weiß gar nicht, wie das heute geregelt wird, aber ich hoffe, dass wir da irgendwie Schutzmaßnahmen haben, dass man Leute auch anhört, weil
ich denke schon.
Das wäre ja sonst ein rechtsfreier Raum.
Ja, genau.
Wir haben aber in der Community tatsächlich mindestens auch eine Person, die in der wie nennt man das, in der psychiatrischen Pflege, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet.
Mhm.
Können wir ja im Community-Teil einmal drauf eingehen. Finde ich super spannend zu sehen. Also ich hoffe ganz, ganz doll, dass die Situation da heute sich verbessert hat.
Ja, das will ich auch.
Ja.
Hier, Hajo arbeitet doch in der Pflege, oder?
Stimmt.
Ja. Grüße gehen raus.
Ja, Grüße.
Ja, Grüße gehen raus.
Gut.
Genau. Wir befinden uns im Herbst des Jahre 1800 in Frankreich. Genau.
Also wir sind im 19. Jahrhundert, aber wir kriegen kein genaues Jahr.
Genau, also 19. Jahrhundert, wahrscheinlich vielleicht 1800 sharp einfach.
Bei mir steht 18 und dann Strich.
Strich, ja.
Also das kennen wir ja, das ist ja irgendwie ein unbestimmtes Jahr.
Das stimmt. Auf jeden Fall sind wir in den südlichen Provinzen Frankreichs unterwegs. Mein Gott, ich kann heute nicht reden. Genau, und zwar in der Nähe eines Maison de Sante.
ganz, ganz weit
oder
weg von
Santé?
Der...
Oder die Santé?
Genau, die Santé.
Oh, die Santé.
Und zwar ganz, ganz weit weg von der Hauptstadt. Das ist noch wichtig, dass wir da
sehr wichtig.
In der Provence sind.
Sehr wichtig, ja.
Ja.
Genau, und da befindet sich eben dieses besagte Asylum oder dieses besagte Sanatorium. Wie sagt man das eigentlich? Schön in psychiatrische Einrichtungen.
Vielleicht
ne?
sagt man noch psychiatrische Pflegeeinrichtungen.
Ja.
Das ist so sperrig.
Ja.
Aber man kann wahrscheinlich nicht.
So, gibt es irgendein, was ist denn? Ja, psychiatrische Einrichtung ist, glaube ich, so der,
ich
der
auch,
gute
hätte ich jetzt
Terminus
auch so intuitiv gesagt.
Deutsch,
ich hoffe, ne? das ist der korrekte Begriff.
Ja.
Gut, genau. Und unser namenloser Protagonist, wie wir schon gehört haben, ist da unterwegs, fährt in einer Kutsche mit und fragt dann tatsächlich auch den Kutscher, ob er ihn da...
Die reisen, ne? Die reisen zusammen und reiten. Die
Ach, sie
sind
reiten?
Nicht in der Kutsche. Also kommt so habe ich zumindest verstanden.
Weil, ne?
Die sind zu Pferde unterwegs. Bei mir zumindest.
Stimmt, Traveling Companion. Ja. Weiß nicht, wieso ich auf die Kutsche
gekommen bin. Die reiten halt zusammen und er reitet dann, möchte ganz gerne sich dieses, ja, diese Einrichtung angucken. Und sein Kollege, der mit ihm reitet, der sagt einfach, weiß ich nicht, Digi, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, aber...
Ja.
Also musst du jetzt auch nicht reingehen, aber wenn du unbedingt willst, dann reite ich halt langsam weiter. Dann kannst du mich irgendwann wieder einholen.
Genau, also so zum Eingang von dem Asylum da zum Tor bringe ich dich noch hin.
Ja.
Aber reingehen, nee.
Ich kenne auch den Chef von da, ne?
Genau.
Ich wollte es nur sagen. Aber so der Anblick von den ganzen, ne? Also jetzt wieder O-Ton, Geschichte, nicht ich, von den Irren, sind, das gefällt dem nicht so.
Ja.
Der kann das nicht so ertragen.
Genau. Dann kommt eine, wie ich finde, richtig schöne Beschreibung von diesem Asylum oder beziehungsweise
dem Eingangsbereich.
Man hatte
direkt den Vibe, oder?
Ja.
Ey, ich hab's auch so gefühlt.
Fand ich
auch
richtig gut.
Auch, wir haben ja gerade diesen großartigen Film dazu gesehen, zu der Story, ne? Das ist ja quasi 1:1, diese Story in diesem Film. Wie hieß der denn jetzt nochmal? Wir haben es ja gerade letztens in Discord gestellt.
Ja.
Wie vergesslich man einfach ist, ne?
Ja, aber ich bin auch mit Filmnamen so schlecht, weil man mittlerweile durch Streaming ja so viele guckt.
Ah, stimmt. Der ist auf jeden Fall mit Kate Beckinsale und der ist auch schon aus den 90ern, glaube ich. Ne, der ist schon ein bisschen älter.
Stonehurst Asylum.
Genau, Stonehurst Asylum.
Nee, der ist nicht älter. Der ist relativ neu.
Nee, guck mal, der ist, glaube ich, aus den 90ern.
Nein, hast
oder
du die Bildqualität gesehen?
Nee, die haben das ja überarbeitet. Digital Remastered oder sowas mit Sicherheit. Weil so richtig gut war das nicht.
Doch, der war schon recht neu.
Ist der nicht von 97?
Nein, von 2014 ist der.
Okay.
Also ja. Neu ist relativ.
Ich weiß nicht,
ne,
warum ich dann so falsch geguckt habe, aber auf jeden Fall war der, genau, dieses Stonehurst Asylum ist ja quasi genau diese Story. Und ich finde, den Vibe hatte man auch einfach. Ne? Also auch hier in der Geschichte, wenn das so erzählt wird mit dieser verfallenen, teilweise schon ruinenartigen Burg oder dieses Herrenhaus. Ne? Und dann denkst du schon so, geil. Obwohl, ich muss sagen, ich fand ja den Vibe in dem Film geiler, weil das ja anscheinend Schottland oder so war, ne, wo das, oder Yorkshire oder irgendwie sowas, wo es so neblig auf so einer Dings, und hier ist es ja quasi Toskana. Das heißt, das ist ja eigentlich richtig schön, ne, also.
Naja, Südfrankreich ist jetzt auch nicht die Toskana. Auf jeden Fall ist der Anblick, wie sich das so, nachdem die durch diesen dunklen Wald geritten sind, wie sich dann so auftut, das Ganze, ist richtig schön beschrieben, ne, also es ist so ein richtig runtergekommenes altes Chateau. Sieht aber immer noch beeindruckend aus und sieht, ja, man es wirkt irgendwie verwahrlost ne, und uralt. Und irgendwie hält das unseren Protagonisten ja dazu an, sofort umzukehren. Aber er kriegt sich unser Pferd dann nochmal so in den Griff. Aber das hat irgendwas Erschreckendes.
Ja.
Tja.
Das stimmt. Und dann erfährt er eben von seinem Companiero da, dass der den Anstaltsleiter halt kennt, ne? Also, und der würde ihnen dann auch, ja, quasi eine Empfehlung aussprechen, damit der, unser, ja, namenloser Unbekannter hier, ne, oder unser namenloser Protagonist, dass der eben auch eingelassen wird, weil das gar nicht so selbstverständlich ist bei diesen privatisierten, Einrichtungen.
Genau.
Ja.
Und ja, als er dann dahin kommt, trifft er auch tatsächlich den Leiter dieses Instituts.
Genau.
Ein Monsieur Maillard. Und der begrüßt ihn auch ganz, ganz nett. Ne? Also der ist ein sehr gut aussehender und gepflegter Mann, der insgesamt ja so eine sehr beeindruckende Autorität auch versprüht. Und da muss ich wieder auf Stonehurst Asylum kommen. Ich finde, Ben Kingsley ist genau das.
Der ist großartig dafür, für diese Rolle. Ne?
Ben Kingsley ist der Inbegriff von dieser Beschreibung. Den haben die perfekt gecastet.
Absolut. Kann ich so unterschreiben. Der ist aber auch sowieso
ein cooler Schauspieler.
Das ist ein richtig cooler Schauspieler, weil ich finde, der kann sowohl richtig nette als auch richtig böse Rollen spielen.
Ja.
Und der ist so, der hat so eine Autorität in sich. So der, einfach, der wenn du den siehst, dann sagst du ja. Wenn der irgendwas dir befiehlt, dann machst du das. So,
der Typ ist halt ein Habicht.
Ein Habicht?
Ja, der hat so ein Habicht-Gesicht. Wenn der einen anguckt, dann sieht er so, der hat so einen stechenden Blick und man hat das Gefühl, dass der dich die ganze Zeit...
Ich dachte, jetzt kommt hier ein rassistischer Stereotyp wegen seiner Nase.
Nein. Nee.
Weil ist der nicht, hat er nicht, Ben Kingsley ist der nicht, hat er nicht auch arabische Wurzeln?
Ich glaube nicht.
Irgendwie?
Warte, ich guck mal nach, wenn jetzt irgendwie rauskäme... Nein, aber ich glaube, Ben Kingsley ist einfach nur Engländer. Einfach nur Engländer.
Einfach nur Engländer, ja, aber ich meine mit der Familien-Background.
Guck mal, der ist sogar Sir Ben Kingsley.
Oh, gut so.
Und, okay, wild. So, Moment, das muss erzählt werden. Kingsley wuchs als Krishna Pandit Banji in Pendlebury bei Manchester auf.
Krass.
Also Sohn von indischen Einwanderern, wie es aussieht. Sein Großvater väterlicherseits wurde im Alter von 9 Jahren waise, dann von einem reichen Gewürzhändler in Sansibar adoptiert. Was?
Was?
Excuse me.
Okay, wild.
Wie krass ist das denn? Okay, Kingsleys Vater wurde in Kenia geboren.
Mhm.
Eieieiei. Und seine Mutter war Engländerin, Anna Lynna Mary. Hm. Geborene Goodman. Krass. Alter, wie kann man denn so eine Biografie haben, ey? Weißt du, ich sitze hier und mein ganzer Stammbaum ist irgendwie in einem Radius von ein paar Kilometern. Und der Typ hat erstmal Verwandte in Sansibar.
Kann ja nicht jeder einen Stammbaum wie einen Kreis haben, ne?
Ja. Hm. Ich und mein Inzestdorf. Gut, OWLer wissen, wovon ich rede.
Ja, OWL weiß, wovon wir sprechen. Das stimmt.
Dann würde ich sagen, lass doch mal weiter.
Sagte die ganze Familie von der Insel hat. Ja, gut. Gut, ja.
Also. Der
schneid das aber mal sinnvoll zusammen, ne? Das mach ist ich. Nicht so okay.
Ja. Der Monsieur Maillard nimmt unseren Protagonisten auch ganz nett dann auf, mhm, im Reim. Und eine Person, die unseren Protagonisten zuerst auffällt, ist eine sehr hübsche junge Frau, die Klavier spielt.
Mhm.
Sehr schön.
Ja, und die ist so ein bisschen schwermütig unterwegs, ne? Sie trägt auch ein Trauerkleid tatsächlich, also ein sehr schickes Trauerkleid, aber sie scheint irgendwie auch so ein bisschen, ja, schwermütig, wie gesagt, zu sein, ein wenig Traurigkeit in ihrem Antlitz zu haben.
Mhm.
Und er denkt sich, oh, okay, die ist ja richtig, richtig hübsch und richtig anmutig. Vielleicht rede ich mit der einfach mal.
Ja, und
ne, weil sie hübsch ist.
Genau, Male Gaze Activate.
Natürlich.
Wenn er auch schreibt, ja, sie hat so einen blassen Tar, genau nach meinem Geschmack.
Mhm. Ew.
Jetzt schon ein bisschen weird.
Ew.
Aber gut.
Ja.
Ja.
Aber sie ist auch ein richtiger Goth. Ne? Muss man schon sagen.
Klaviergoth.
So, genau. Und er geht auf jeden Fall zu ihr hin und möchte dann mit ihr reden. Und sie ist auch total nett. Und auch, also er unterhält sich auch ganz nett mit ihr. Aber er denkt auch daran, Moment mal, in dieser Institution wird eine bestimmte Art der Therapie angewandt. Und zwar die das Besänftigungssystem.
The System of Soothing.
Genau. Und danach, also demnach, sind die Patienten ziemlich frei in dem, was sie da tun können. Also die laufen einfach offen rum, die werden nicht groß irgendwie eingesperrt, denen wird auch ein bisschen nachgegeben in ihren Wahnvorstellungen. Und er meinte dann, oh, Moment, das könnte ja sein, dass sie eine Patientin ist.
Ja.
Und dementsprechend hält er das Gespräch sehr leicht mit ihr. Ne?
So, und an dieser Stelle war die Geschichte für mich vollkommen klar. Ich meine, wir hatten den Film unmittelbar vorher gesehen, aber man muss auch sagen, das wurde auf dem Discord ja auch viel erwähnt, es ist sehr, sehr durchschaubar, natürlich, was hier passiert. Und in dem Moment, wo er genau diesen Punkt ziemlich klar zum Ausdruck bringt, so von wegen, ja, er weiß ein bisschen über dieses Soothing System und er hat gelernt, dass er jetzt im Umgang mit dieser Frau die gebührende Achtung wahrt, weil... Ne, es man darf halt so den oberflächlichen Eindrücken von Verstand nicht trauen, wenn man in so einem Asylum ist. Und damit ist quasi die ganze Story
erklären.
Vorweggenommen.
Ja, das
aber
stimmt.
Wir machen trotzdem mal weiter.
Aber wenn man die das nicht geguckt hätte, zumindest hätte man eine Weile noch einen Zweifel wahrscheinlich gehabt.
Ja, spätestens
so.
bis die essen zusammen
ich
und
denke,
die Leute reden, dann wird's klar.
Ja, da sowieso. Aber ich glaube, mir wäre es das erste Mal, wenn ich mich erinnere, wurde es mir das erste Mal klar, als er in diesen Speisesaal kommt und die Kleidung der Leute beschreibt.
Ja.
Da war mir klar, was los ist. Das weiß ich damals beim allerersten Mal. Da war ich auch noch jünger. Vielleicht hatte das auch einen Einfluss, dass man das noch nicht so durchschaut hat. Aber genau.
Okay. Und wir erfahren, dass die Frau am Klavier die Nichte des Monsieur Maillard ist.
Zumindest behauptet er das.
Genau, behauptet er. Und die ist eine most accomplished woman.
Mhm.
Ja, den Eindruck hat man ja auch. Ne,
jo,
bei ihr
das
so.
Stimmt.
Und dann geht's tatsächlich ein bisschen ins Gericht mit diesem System of Soothing. Ja, wird darüber gesprochen, dass sie dieses System abschaffen mussten, erst vor kurzem wieder, weil man nämlich ziemlich große Gefahren dabei hatte. Ne? Also die Leute konnten halt vollkommen ausrasten und dann so Tobsuchtsanfälle bekommen.
Ja.
Was dann
obwohl sie davon relativ wenig Leute da haben, sagt er. Ne?
Genau.
Denn die sind ja meistens in staatlichen Einrichtungen und nicht in den privatisierten. Auch da wieder hier zwei Klassensystem, scheiß. Ne?
Tja.
Verdammte Privatpatienten. Nein, ist
verdammte
alles
Kassenpatienten.
Verdammte Kassenpatienten.
Wer schickt mir die eigentlich immer?
Ma.
Dr.
Hasenbein. Dr. Hasenbein. Es ist die Untersuchung fein. In der Praxis.
Wir müssen mal einen Helge Schneider Let's Watch machen.
Vor allem müssen wir mal ein anderes Let's Watch machen, denn das haben wir ja das verschoben das letzte Mal.
Ja, stimmt. Lass uns da am Ende drüber reden.
Ja, sorry, ich musste leider mit einer Freundin Brautkleid shoppen gehen.
Wie kannst du es wagen? How dare you?
How dare you? Ja,
ja,
genau.
Und
dieses System wird angezweifelt.
Genau. Und es ist jetzt schon einige Wochen her, dass sie das System wieder rückabwickeln mussten.
Genau.
Also die mussten wieder zurück zum oldschooligen, ab in eine Zelle, ne, System zurückkehren.
Genau, weil das anscheinend nicht so gut funktioniert hat.
Mhm.
Warum, erfahren wir an dieser Stelle noch nicht.
Richtig. Aber die Vorteile, die dieses System of Soothing versprochen hat, die waren halt sehr, sehr übertrieben. Und das, was man halt so hört, auch in anderen Teilen des Landes darüber, ne? Na, nee.
Das macht auch schon gar keiner mehr.
Das macht keiner mehr.
Nee. Und dann sagt der Protagonist so, wieso? Ich dachte ehrlich gesagt, das machen so langsam alle. Also weil das
Sie
dürfen nicht immer alles glauben, was sie hören. Ne? Also vor allen Dingen, wirklich, ne? Also von den Sachen, die sie hören, glauben sie nur die Hälfte und vertrauen sie auch eigentlich niemanden.
Mhm.
Und du denkst schon so, Das ist auch so Aussagen wie das System und die da oben, ne? So klingt das, fand ich.
Ja. Und der grundlegende Ansatz hinter diesem System war wohl die Reductio ad absurdum, sagt Monsieur Maillard. Also die Reduktion auf das Absurde oder beziehungsweise das klare Herausstellen der Absurdität, müsste man eigentlich sagen.
Genau.
Weil nämlich zum Beispiel ein Patient, den sie da hatten, der dachte, er wäre ein Huhn.
Mhm.
Und,
Ein Huhn,
genau. Und dann hat man...
Oh Gott. Entschuldigung.
Das ist viel zu toller Insider.
Ist lustig.
Ja, ich muss mal Dr. Pfarrer Jens Hankanka in die Shownotes
Pfarrer Jens Hankanka, der liturgische Magnifikat vom Diözesanrat, der irgendwas Kyrie Laudes ob der Ölste. Steindom ob der Ölste.
Liturgischer Magnifikat.
Magnifikat.
Ja, wenn ihr das mitfindet, schaut in die Shownotes. Ich schreibe das Video da rein. Ich liebe das.
Es ist großartig. Es ist das Gleichnis vom Huhn. Vom Huhn. Sucht es. Es ist großartig. Es ist sehr lustig.
Und man hat diesen Hümer-Patienten, den man da hatte, den hat man dann halt eben einfach auch mit Hühnerfutter gefüttert. Und das ist dann selber dem Patienten so weird und undankbar irgendwann vorgekommen, dass er davon abgelassen hat.
Genau.
Ich glaube nicht, dass Therapie
auch nicht
so funktioniert.
Ich glaube, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es dir einfach überhaupt nicht schmeckt und du das Gefühl hast, boah, nee, irgendwie fühle ich mich auch gar nicht so gut damit. Vielleicht merkst du es irgendwann. Aber ich
Meinst
glaube auch,
du?
Nein.
Das klingt so, als würden die Patienten
nicht.
Sich das aussuchen, so nach dem Motto, jetzt kriege ich nichts Leckeres zu essen mehr, jetzt bin ich nicht mehr
Nein, das glaube ich auch nicht, dass das so ist. Das funktioniert so nicht. Da muss man schon anders rangehen, sicherlich. Ich meine, ich bin überhaupt kein Profi, ich habe gar keine Ahnung davon, deswegen maße ich mir da nicht so viel an zu wissen. Aber ich denke auch, dass das nicht des Rätsels Lösung ist.
Ja.
Ja.
Gut. Aber sie haben es halt geschafft, einige der schwierigsten Fälle damit zu heilen.
Mhm.
Ne? Und was ich auch noch ganz spannend finde, dieses System hat halt so gut funktioniert erstmal, dass sie auch viel von ihrem Personal gar nicht mehr beschäftigen mussten. Also ja. Die Keepers, quasi die, wahrscheinlich so die
Wärter.
Genau, die Wächter. Ja, stimmt, das sind einfach die Wärter. Ja, richtig, du hast recht. Ne, davon braucht man gar nicht mehr so viel.
Genau.
Das erklärt auch so ein bisschen den Eindruck, den man hat, dass da so wenig Sicherheitspersonal oder Pfleger rumlaufen, würde ich mal sagen.
Ja, genau.
Tja.
Ja, und sie haben dann auch festgestellt, dass Patienten auch gar nicht isoliert werden mussten groß, sondern dass alle eigentlich ganz, ganz gut zusammengelebt haben. Ne?
Ja.
Eine ganze Weile.
Richtig.
Ja.
Die Patienten mussten auch nie irgendwie gefesselt werden oder so. Ne? Also die sind da eigentlich ganz gut mit allen klargekommen.
Ja, dann erzählt er uns, dass er aber jetzt ein eigenes System angewandt hat. Ne?
Ja.
Denn das andere, das funktioniert ja nicht. Sie wollten auch nicht wieder zu dem ganz klassischen mit dem Einsperren zurückgehen. Deswegen hat er jetzt sein eigenes System angewandt. Was genau das beinhaltet, wissen wir noch nicht. Aber er erzählt uns schon mal, dass er sehr stolz darauf ist, ne? Und sagt ja, dass er gewissermaßen zwei Systeme vereint hat miteinander.
Genau.
Aber das erzählt er uns jetzt immer noch nicht so ganz, weil das erfahren wir erst später, was er da genau miteinander vereint hat.
Richtig.
Er sagt jetzt aber auf jeden Fall, hey, wir können ja jetzt bald auch zusammen essen. Wie sieht's denn aus? Darf ich Ihnen vielleicht Kalb à la Saint-Menut? Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Menehault.
Ich weiß gerade gar nicht, wo du bist.
Ich bin bei dem Essen, wo er sagt, dass er den ein Glas Elos Vogue oder so sagt, dass das den Wein und so anbietet und das Essen eben. Kalb à la Saint irgendwas mit Blumenkohl in Soße.
Ich finde es irgendwie gerade nicht, aber ja.
Er sagt, ich kann Ihnen gegenwärtig meine Patienten nicht zeigen, weil der andere möchte ja ganz gerne die Patienten sehen. Und dann sagt er, nee, das geht nicht, aber vielleicht nach dem Essen. So.
Richtig.
Und dann erzählt er ihm eben, ja, hier, ich darf Sie doch später bestimmt zu Tisch bitten. Sie haben doch bestimmt Appetit nach der Reise, ne? Und dann sagt er ihm eben, was er ihm vorsetzen möchte, ob das denn okay wäre für ihn.
Mhm.
Ja, genau. Und um 6 Uhr rief man dann auch zu Tisch.
Genau.
Also ja. Genau vor diesem, um 6 Uhr rief man zu Tisch, ist das.
Ah, okay.
Mit dem
okay.
Kalb, Alain, irgendwas, bla bla.
Claude Vougeot habe ich hier.
Ja, das ist
und
der.
Das Viqueur. Französisch. Können wir glaube ich, einfach übergehen.
Okay.
Ja, unserem Protagonisten fällt dann auf, als er da in den Raum geht, was du gerade schon angekündigt hast, ne, im Speisesaal, wie merkwürdig gekleidet die Leute doch sind.
Ja.
Und richtig schön finde ich, gerade einige Frauen, die da anwesend sind, sind mit einer Überwucht an Schmuckringen und Ketten bedeckt.
Ja.
Und Ohrringen. Und sie trugen ihre Busen und ihre Arme endlich nackt.
Ich finde es so lustig. Bei mir steht, sie trugen ihren Taillenausschnitt mit bedenklicher Tiefe. Und ich so, was ist denn ein Taillenausschnitt? Ist das ist, also ein Taillenausschnitt wäre für mich so ein bisschen so das Arschgeweih oder so, aber ne?
Es ist der ganz normale Ausschnitt gemeint.
Ja.
Also steht, and wore their bosoms and arms shamefully bare. Und das finde ich gut, wie der Protagonist da reinkommt und sieht, wie die Frauen nackte Arme haben. Und dann denkt so, shocking.
Shocking.
Oh, knöchel gesichtet. 3 Männer in Ohnmacht gefallen.
Oh. Verkehrschaos an den Londoner Straßen. Ja. Es wird gesagt, dass die Leute quasi eine Kleidung tragen, die von aufdringlicher Eleganz der Bonbonzeit oder Bourbonenzeit oder so herrührt. Und ich dachte so, geil, aufdringliche Eleganz.
Das aufdringliche Eleganz ist richtig gut.
Fand ich einfach super formuliert, fand ich sehr lustig.
Tja.
Und er sagt, dass ungefähr 2/3 der Leute Frauen sind.
Ja.
Das ist ja auch schon sass, ne?
Ja, auch gerade, dass man halt die ganzen Werte alle nicht mehr hat und da jetzt vor allen Dingen Frauen sind. Tja.
Also eigentlich spätestens jetzt weiß man, was hier Phase ist, aber wir spoilern es mal noch nicht.
Da haben wir gleich noch mehr Input aus der Community übrigens.
Oh, ausgezeichnet.
Tja, und unser Protagonist spricht es nochmal für uns aus. Er hat für einen Moment den Verdacht, dass der Monsieur Maillard sich vielleicht einen Scherz mit ihm erlaubt, indem er ihn mit den eigentlichen Patienten da die ganze Zeit essen lässt und dann nur gucken will, wie er reagiert.
Genau. Aber er zerstreut seine Zweifel ziemlich schnell wieder, weil die ja alle so gut drauf sind und alle so so wortgewandt sind, ne? Mhm. Deswegen ist das auch alles gar nicht. Die gute Dame, die vorher noch im Trauerkleid war, hat inzwischen auch ein sehr merkwürdiges Kleid an mit einer sehr großen Haube, ne? Die schon fast ein bisschen lächerlich aussieht. Aber egal, guckt er drüber hinweg, ne?
Ja.
Dann wird uns noch ein bisschen das Speisezimmer beschrieben. Und zwar sagt er, dass das halt äußerst geräumig ist und sehr, sehr praktisch eingerichtet, aber keineswegs elegant. Ne?
Mhm.
Denn es gab keinen Teppich, das ist jetzt nicht gerade ungewöhnlich, das gibt es öfter, aber es hatte eben auch keine Vorhänge und die Fenster und so weiter sind vernagelt und mit Eisenstangen abgeriegelt. Ne? Wo er meinte, das ist komisch, aber gut.
Weird, ist, but okay. Ist,
ne?
Ja. Genau. Dann wird das Essen beschrieben und da fehlt es echt an nichts. Mhm. Also wir haben richtig dick aufgetischt, es ist alles da. Und zwar genug, um die Anakimen durchfüttern zu können.
Okay.
Und zu den Anakimen habe ich einmal kleine Hintergrundrecherche. Und zwar ist das ein Volk, was in der Bibel als die Nachfahren der Anak erwähnt wird.
Mhm.
Was auch immer das ist.
Wer auch immer das ist, wohl eher.
Das ist. Genau, und die sollen sehr, sehr beeindruckend gewesen sein in ihrer Statur, also sehr, sehr groß.
Mhm.
So groß, dass sie in der Bibel die Israeliten mit Angst und Schrecken erfüllen.
Oha.
Und die Juden in der Bibel scheinen die auch mit den Nephilim, also mit, ich glaube, es sind Engel, oder? Auf jeden Fall, falls man das noch ergänzen muss, Historiker sind sich sicher, dass das übertriebene Darstellungen sind und dass die Menschen damals nicht wirklich so riesengroß sind.
Wirklich.
Auf jeden Fall körperlich beeindruckende Leute, die viel und gerne essen.
Gut.
Und deswegen kommt hier der Vergleich ran.
Ja, okay.
Ja, und es wird kurios, ne? Also da sind 7 bis 8 Leute für die Musik verantwortlich.
Ja, die wohl sehr missklingend ihre Instrumente spielen. Aber außer dem Protagonisten scheint das keinen zu stören.
Das sind die Kassierer. Die hauen erstmal richtig einen raus.
Das sind die Kassierer, so schön. Ja, gut. Genau. Dann ist es so, dass, ja, der Tisch ist halt reichlich gedeckt, ne? Es ist halt auch mega krass aufgefahren, schon fast obszön verschwenderisch, ne?
Mhm.
Also, das ist schon extrem. Und der Protagonist, der findet das auch gar nicht so cool, langt aber trotzdem ordentlich zu.
Ja.
Das finde ich sehr witzig.
Ich finde so schön, wie diese Band hier dann noch im weiteren Verlauf beschrieben wird.
Mhm.
Da steht bei mir, "These fellows annoyed me very much at intervals during the repast by an infinite variety of noises which were intended for music and which appeared to afford much entertainment to all present,
ja,
with the exception of myself."
Ja, genau.
Ich finde das einfach so, so toll. Diese armen Leute, kein Respekt vor der Kunst, unser Protagonist.
Ja. Und alles in allem konnte er nicht umhin, vieles von dem, was er hier sah, recht bizarr zu finden.
Ja, recht bizarr.
Ja, aber naja, es gibt so vielerlei Menschen und im Endeffekt ist es für ihn so, ja, es gibt ja auch vielerlei Gewohnheiten und hier im Süden sind die Leute ja sowieso ein bisschen eigenbrödlerisch und auch ein bisschen altertümlich und so. Deswegen macht er sich da auch nicht so viel draus, ne?
Die Sache mit dem Süden mal ausgeklammert, finde ich, ist das eine sehr coole Einstellung. Dass er irgendwie alles irgendwie weird findet, aber sich denkt, ja, so sind die Leute halt, ne?
Ja.
Das finde ich ist irgendwie ganz sympathisch von ihm.
Ja. Und er sagt, er ist eben auch weit genug in der Welt herumgekommen, damit ihm das Nil Admirari, also zur, ich weiß nicht genau, was das bedeutet oder wo das herkommt.
Bestätig.
Das steht mit: Auch ich war weit genug in der Welt herumgekommen, dass mir das Nil Admirari zur Selbstverständlichkeit geworden war. Ich weiß nicht genau, das nicht mehr wundern oder das nicht mehr...
Sich durch nichts wundern lassen.
Ja, wahrscheinlich,
das,
ne?
Sein.
Genau. Dass ihm das auf jeden Fall selbstverständlich geworden ist und deswegen akzeptiert er das Ganze jetzt auch erstmal so ein bisschen, ne?
Ja.
Genau, und dann hat er bei mir, fand ich ein bisschen lustig, ist ein Schreibfehler drin. Bei mir steht hier eben drin, dass er an der rechten Seite seines Wirts Platz nimmt und sprach mit viel Appetit und den guten Spesen zu. Nicht den Speisen. Also der nimmt erstmal, oh ja, gute, ne? Ist doch Spesen nichts gewesen, ne?
Ja, wenn du den ganzen teuren Wein, der ja auch erwähnt wird, wenn du den alles als Spesen dann am Ende abrechnen kannst.
Tja, du, ne?
Ich war auf Dienstreise.
Ja.
Ich habe den Weinkeller von diesem alten Chateau leer gesoffen.
Genau.
Aber es war ein Geschäftsessen.
Ja, genau.
Und
ja, und dann unterhalten sich die ganzen Leute ein bisschen, ne?
Genau. Wollen wir das so im Detail durchgehen oder einfach nur so zusammenfassen? Weil die Man weiß ja, worauf es, also die Leute machen im Endeffekt alle das Gleiche, nur auf eine unterschiedliche Art.
Ja, wir können ja so ein, zwei Beispiele rauspicken, weil ich finde, es fängt halt harmlos an. Stimmt. Und witzig und irgendwann scheint es sich so ein bisschen in so einem Crescendo zu steigern, ne? So, bis es dann eskaliert. So, also ja. Ist halt auch ein schönes Kammerspiel eigentlich hier das Ganze, ne?
Ja, muss man das halt könnte auch sagen. Man auch schön als eine Komödie im Theater irgendwie unterbringen.
Ja, genau. Beispiel, Miskatonic Theater. Ey, müssen wir den vorschlagen.
Aber ich weiß ja, dass Lars Edgar und Poe nicht so gut findet.
Ja, aber die wollen doch jetzt auch mal, sie wollen doch Poe jetzt auch mal eine Chance geben, haben sie gesagt. Ja. Siehst du, wir sind ein guter Influence. Und Jens auch. Vor allen Dingen Jens wahrscheinlich. Mehr als wir wahrscheinlich.
Das kann schon sein.
Ja.
Aber ich finde, man könnte diese Geschichte auch brutaler machen, damit das so richtig dem Horrortheater gerecht wird. Man kann da ohne Probleme eine Horrorgeschichte draus machen.
Kannst du da absolute Eskalation draus machen. Ja. Klar. Ja, deswegen ist es nämlich so, dass uns erzählt wird, dass sie mal so den einen oder anderen ziemlich witzigen Patienten hier hatten. Ne? Manche, der eine, ne, der dachte, der wäre ein Teekessel. Und dann machte der das immer so, dass der sich mit so einem komischen Lederlappen da irgendwie abreiben und polieren wollte. Ne? Witziger Typ, ne?
So ein lustiger Gesell.
Ja, genau.
Und dann gab es den einen Typen, der sich für einen Esel gehalten hat. Und dann hat er halt nur noch Disteln zu essen bekommen für den Rest seiner Tage da.
Genau, und dann hat er immer so IA gemacht.
Oh. Ja, und vor allem, du merkst es, die Leute machen das dann immer vor. Mhm. Also die demonstrieren immer das, was sie da berichten. Und die eine alte Frau weist diesen Typen dann zurecht.
Herr de Kock.
Mr. de Kock.
Mr. de Kock.
De Kock ist auch ein toller Name. Genau, und es geht im Grunde dann wirklich die ganze Zeit so weiter. Ne? Also es ergreift immer irgendwer Neues das Wort und berichtet über einen kuriosen Insassen und macht das dann immer vor. Also das hat sowas Kindliches irgendwie. Ne? Die Leute vergessen sich auch total und halten sich überhaupt nicht an irgendwelche Konventionen, sondern demonstrieren das immer.
Genau.
Und dann wird unserem Protagonisten noch Rabbit Osha angeboten.
Mhm.
Also
Kaninchen... aus Katze.
Kaninchen à la Katze.
À la Katze, genau.
Tja.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da auch echte Katze auf den Tisch gelegt haben.
Das ist jetzt Salem, eine infame Unterstellung.
Hör nicht hin, Salem, es ist zu grausam.
Salem sitzt ganz entspannt auf meinem Schoß.
Ja, er hat gar nicht zugehört. Ja, aber genau, das ist nämlich der Punkt. Ihm werden nämlich Dinge angeboten, die er dann gar nicht mehr so appetitlich findet irgendwie. Weil, was ist denn das Erste, was er gerne hätte? Er möchte eigentlich von diesem Kalb, ne? Und dann heißt das, ja, Kalb à la Saint. Und dann sagt er schon so, ah nee, so Kalb ist jetzt nicht so mein Ding, ne? Und vor allen Dingen, als er das sieht, als es eben auf den Tisch gestellt wird, ist das halt ein Riesending, ne? Also das ist eine Riesenplatte, wo quasi das gesamte Tier drauf ist sozusagen. Und er beschreibt es mit, dass es nach seiner Ansicht das Monstrorum horrendum informe ingens qui lumen ademptum ist. Also quasi das schlimmste oder das schlimmste Monstrum, was je das Licht erblickt hat.
Schön episch.
Ja. Und das fand ich sehr witzig. Aber das am Ende sagt er, okay, es ist wirklich nur ein kleines Kalb gewesen, was sie quasi so auf die Knie gepackt haben und dann so gebraten haben. So wie man das halt auch mit einem Spanferkel oder so einem kleinen macht oder sowas. Aber ich fand es ein bisschen witzig, wie er das so beschreibt, dass so ein Monstrum auf so einer Platte kommt. Ich so, Gott, haben sie da einen Menschen drauf gepackt?
Es ist so monströs, dass es einen lateinischen Namen verdient hat.
Natürlich. Der Homunculus.
Der Homunculus. Der nächste Tischgast berichtet dann von jemandem, der dachte, eine Flasche Champagner zu sein. Macht dieses Plopp-Geräusch nach, was der immer macht.
Genau.
Der nächste dachte wohl, er wäre ein Frosch und hat ein wunderschönes Quaken immer gemacht. Das wird auch vorgemacht. Und das konnte der perfekt.
Wow.
In einem sehr deutlichen B hat er immer gequakt.
Ein B-Moll. Quang.
Quang.
Genau.
Genau so war das.
Ah.
Ja, und so geht's dann die ganze Zeit weiter.
Ganz genau. Und dann finde ich es sehr witzig, wie einfach den Männern quasi alles durchgeht, was sie machen. Weißt du, sie erzählen das alles so, machen das munter nach und so. Und dann kommt die eine Frau an und erzählt eben von der einen Dame, die, Moment, wo ist es jetzt? Genau, dann gab es noch den einen, der unbedingt Kürbispudding sein wollte, wo der Koch natürlich entrüstet abgelehnt hat, ihn zu kochen. Und dann sagt noch der Maya so, haha, das ist ja lustig, so von wegen, obwohl ich hätte nichts gegen diesen Pudding gehabt. Und ich denke so, will der Menschen essen? Was ist mit dem? Ne? Aber dann kommt, wie gesagt, diese eine Dame, die davon erzählt, dass es eine Frau gab, die wohl sich für einen Huhn gehalten hat.
Ein
oder
Huhn.
Für einen Hahn, genau, für einen Huhn. Und immer gekräht hat, ne? Immer so kikiriki, kikiriki. Nicht kikilili, sondern kikiriki.
Kleiner Aussprachefehler. Es sind ja französische Hähne.
Es sind französische Tentakelfässer. Ja. Genau, und dann wird sie aber direkt, weißt du, alle dürfen ihren Kack da vorführen, so ungefähr. Und sie direkt, also Frau Jus, Jus, ich weiß leider echt nicht, wie man Französisch ausspricht. Es tut mir so leid. Das ist,
ist nicht schlimm.
Frau Joyeuse.
Joyeuse, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall Frau Joyeuse. Lassen Sie das mal. Das ist ja unerhört. Jetzt ist aber auch mal gut hier. Und ich denke so, warum? Nur weil sie eine Frau ist? Also entschuldige mal, ne?
Ja,
wo machen wir denn hier die Abstriche?
Ey, die hat sich schon nackte Arme gegönnt.
Ja.
Also sie muss auch mal ihre Grenzen.
Die eine gönnt sich gleich noch viel mehr Nacktheiten, du.
Irgendwann ist auch Schluss.
Ja.
Und dann war da noch ein gewisser Buffon Le Grand, der gerne deklamiert hat. Also er hat sich gerne auf den Tisch gestellt und
das
Reden
stimmt.
geschwungen.
Ja.
Und zwar wird er beschrieben, oder dachte er, dass er quasi von zwei Köpfen besessen worden sei.
Ja.
In seinem Gehirn quasi mehrere Verstande drin schlummerten, nämlich von Cicero und von Demosthenes.
Ja.
Und das sind beides zwei recht berühmte Rhetoriker, zwei
genau.
römische. Also Cicero,
der eine ist,
hat man schon mal gehört, glaube ich.
Ja, genau. Demosthenes, also er meinte auch, dass er quasi zwei Köpfe hätte. Und zwar, also obenrum ist er Demosthenes und Cicero. Und untenrum ist er dieser komische Anwalt, dieser, ach, wo ist denn das jetzt hier? Ich habe es auch schon wieder.
Lord Browns.
Ja, genau.
Ich habe gerade einmal nachgeschaut, also was heißt gerade, ich habe in der Vorbereitung ein bisschen nachgeschaut.
Natürlich.
Demosthenes war nämlich ein griechischer Politiker und ein begnadeter Redner, der viele Bewunderer hatte.
Genau,
also
er war großer Philosoph auch, ne?
Ich glaube auch.
Ja.
Und von dem sind tatsächlich, also einige seiner Reden sind überliefert und man kriegt dadurch halt immer noch einen Einblick in so das Debattieren im alten Griechenland,
ja.
Was ja schon mal ziemlich cool ist.
Genau, das Debattieren um des Debattierens willen.
Richtig.
Willens, ja.
Und
genau.
Er wird dann noch verglichen mit Lord Brougham.
Mhm.
Und damit ist gemeint Henry Peter Brougham, First Baron Brougham and Vaux.
Mhm. Genau.
Der lebte von 1778 bis 1868, also wahrscheinlich zu Poes Lebzeiten hier.
Mhm.
Ne, war der wahrscheinlich
noch
bekannt.
Das war der Anwalt, ne?
Genau. Der war Anwalt, also gelernter Anwalt.
Mhm.
Und er war der Lord High Chancellor of Great Britain.
Ah.
Also ein sehr hoher, ja, was ist das? Nicht ein Abgeordneter?
Würdenträger, Parlamentsvorsitzender
genau.
Also oder so.
Somit das Höchste, was du im Parlament halt
ja.
werden konntest.
Ja.
Und auch der hat eine große Rolle gespielt beim Slavery Abolition Act von 1833. Hat also auch da, ne, da kommt dieses Thema wieder hier rein. Ne, der war nicht selber Aufständischer in diesem Sinne, aber hat da schon revolutionär und stark dafür argumentiert, dass die Sklaverei eben abgeschafft werden sollte.
Ja, cool.
Genau, und der passt hier sehr gut in die Reihe, weil teilweise Wegbegleiter von ihn als ein Genie der Eloquenz bezeichnet haben.
Mhm, genau.
Und sagen, dass sein rhetorisches Können halt ohnegleichen gewesen sei.
Ja, genau.
Und ich muss echt sagen, ich bewundere sowas total. Also wenn Leute so gut sich ausdrücken können und so überzeugend daherkommen. Ich meine, das lädt auch sehr zum Dummschwätzen ein, ne?
Ja.
Erlebt man ja auch. Aber wenn jemand rhetorisch so gut ist, dass man so richtig an den Lippen hängt
ja.
von der Person, das finde ich immer mega cool.
Das stimmt. Ja, dann gibt es noch die Fräulein Salsefette. Und die, ja, sagen wir es so, die macht sich gern nackig. Das fand ich sehr lustig, wie dann gesagt wurde, ja, und dann gab es noch die mochte dann auch die Kleidung nicht so gerne. Die fand es sogar eher schöner, aus der Kleidung herauszuschlüpfen. Und dann springt die eben auf und alle wollen schon so, nein, halt, stopp, musst du jetzt auch echt nicht machen. Und sie, ja, aber, ne? Und dann konnten sie aber gerade noch davon abhalten, dass sie sich in das Kostüm der medizinischen Venus wirft. Also quasi, dass sie sich nackig macht, ne?
Das ist auch schon sehr, sehr schön wieder beschrieben.
Fand ich auch schön umschrieben, ja.
Tja.
Ja, und so geht das halt auch alles ein bisschen weiter.
Bis man dann von draußen Schreie hört, laute.
Ja, und dann erstarren alle vor Angst und zittern kurz und werden ganz bleich, ne? Aber dann geht's auch noch ein bisschen weiter, denn sie erholen sich auch relativ schnell wieder, ne?
Genau. Unser Protagonist sagt, dass er noch niemals so durchdringende Furcht gesehen hätte in Menschen wie in diesem Moment.
Ja.
Tja, aber dann, ja, verlieren die Leute so ein bisschen das Interesse dran. Alles geht wieder so weiter wie bisher.
Ja.
Und Monsieur Maillard erklärt dann, dass das, ja, das ist ja hier der kleine Zwischenfall, dieser Schrei, ja, da hat man sich dran gewöhnt.
Ja, ja, das passiert schon mal.
Ja, und die ganzen Wahnsinnigen, ne, die, ja, manchmal heulen die einfach und stimmen auch zusammen, so ein kleines Nachtkonzert, wenn der eine den anderen da lostritt, wie die Hunde nachts, die den Mond anheulen. Ja, das passiert ab und zu.
Das ist aber auch echt krass, wie das Weltbild ist, ne, wie die Leute einfach über die gesprochen haben, über die Patienten, ne?
Es wird aber dadurch wieder cool, was man am Ende erfährt. Also,
ja,
wie der Typ dann darüber redet, das
true
erscheint dann ja nochmal im anderen Licht.
Ja, genau. Tja. Und was ich auch sehr, sehr witzig fand, dann reden sie haben so ein bisschen über die potenziellen Patienten, die jetzt wieder eingesperrt sind, ne?
Mhm.
Und da fragt er ja, ah ja, okay, wie viele Leute waren denn so da zu Hochzeiten? Und dann, oder wie viele Wächter? Und dann meinten sie, ja, wir brauchten ja auch gar nicht so viele Wächter. Wir hatten aber auch irgendwie nur, wir hatten auch 27 Patienten zu Hochzeiten. Er umschreibt das immer nämlich alles so schön, sodass es nicht ganz direkt ganz klar ist, wen er meint. Und dann sagt er, genau, es gibt nämlich 27 Patienten. Darunter waren es weniger als 18 Frauen.
Mhm.
Und dann meinte der Protagonist, ah ja, okay. Ich dachte, es wären halt auf jeden Fall mehr Frauen gewesen, ne? Und dann sagt er, nee, Ivo, wir hatten sehr viele Pflegerinnen auch, ne? Weil ohne die könnte man ja gar nicht leben, weil die Frauen sind ja alle ganz großartige Wächterinnen gewesen. Die hatten so ihre eigene Art, das zu machen, ne? Und dann meinte er so, wenn sie verstehen, was ich meine, wink, wink, ne? So. Und dann dachte ich so, aber was...
Gut.
Tatsächlich ziemlich lustig ist, weil dann sagt er ja, oh Mensch, ich dachte ja, dass die Frau Joyeuse oder so, wie sie heißt, dass die ja eventuell auch eine von den PatientInnen hätte sein können. Und dann meint er, nein, die Dame, die ist eine gute Freundin von mir. Vorhin war es noch die Nichte, übrigens, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Und jetzt, also nein, ist eine gute Freundin und die ist genauso bei Verstand wie ich.
Mhm.
Fand ich so schön. Den Satz fand ich so schön. Die ist genauso bei Verstand wie ich. Und ich so, mhm. Und der
ist nicht gelogen.
Nee, es ist nicht gelogen. Und der Protagonist ist so, ah ja, okay, verstehe. Mhm. Ja, finde ich gut, dass sie da so, ne, dass wir da so offen drüber sprechen. Ja.
Dann sagt er noch, ja, ne, also die werden ja manchmal als seltsam und verschroben irgendwie angesehen. Aber hier unten im Süden, ne, wir sind halt nicht so prüde, ne? Also wir leben das Leben gerne ein bisschen, ne, und ja, dazu gibt es jetzt noch hier einen leckeren Wein, ne? Und dann wird wieder eingeschenkt. Also die lassen sich da richtig gut gehen.
Die von denen saufen die auch richtig hart. Also
ja.
Irgendwann wird es halt nämlich so, dass sie alle relativ wild werden, weil sie alle ziemlich betrunken sind. Und selbst die Musiker sind nicht mehr ganz imstande zu spielen.
Waren sie das jemals?
Ja, das stimmt. Ja, und dann erzählt er uns eben ein bisschen von seinem neuen System, wo er nämlich zwei Systeme miteinander verbunden hat, ne, der Maillard. Und zwar, den einen Teil hat er von Dr. Thea übernommen. Von dem haben sie sicher schon gehört. Der andere dann so, also unser Protagonist, ja, nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Mensch, was ist denn das? Ja, erzähle ich Ihnen später, so ungefähr. Und dann, ja, und der andere Teil, ja, der andere Teil ist von Professor Feder oder Feather. Und dann, haben Sie das auch nie gehört? Und dann, nee, also muss ich leider zu meiner Schande gestehen, habe ich wirklich noch nicht von gehört. Aber spannend, wie setzt sich das denn so zusammen, ne? Ja.
Wollen wir erst über das Teeren und Federn kurz einmal sprechen? Was
wollen wir das am Ende
hat?
Machen? Weil sonst spoilert es.
Ja, komm, machen wir.
Ja.
Machen wir am Ende.
Mhm. Also ich meine, wahrscheinlich weiß es sowieso jeder, aber
ja.
Ich finde es sehr witzig zumindest.
Unser Protagonist ist, der halt überhaupt nichts. Ne? Der sitzt da so, oh, also von denen muss ich ja gestehen, ist mir ein bisschen peinlich, aber von denen habe ich ja noch nie gehört.
Und ich finde es auch sehr lustig, wie der Maillard ihm eben auch vor Augen führt, wie dämlich er ist. Ich fand das so gut. Und dann so, ja, wie haben Sie das denn jetzt eigentlich so gemacht? Also, wie sind Sie denn so klargekommen mit dieser vorherigen Methode? Und dann meint er, ja, Also wir haben denen halt alle Freiheiten gelassen. Es hat auch alles gut funktioniert. Und auch so unter Alkohol hat es eigentlich auch sogar funktioniert, ne? Wie Sie hier sehen, auch wir sind ja auch mal alle ein bisschen angetrunken hier, ne?
Mhm.
Und dann erzählt er eben auch noch davon, dass wenn die Leute zu normal wirken, da muss man dann aufpassen, ne? Das ist die Zeit, wenn man denen quasi die Zwangsjacke anziehen sollte. Und das ist natürlich auch schon wieder richtiges Foreshadowing, ne?
Ja.
Deswegen sagt er halt, als die ganzen Leute alle besänftigt waren, war das ja auch alles, ja, es wirkte nach außen gut, aber es war ja auch alles eher Vortäuschung, ne?
Dann erzählt der Monsieur Maillard noch, dass sie ab und zu mit der alten Methode, die sie angewandt haben, halt schon mal so, ja, die ein oder andere gefährliche Situation da erlebt haben. Ne?
Genau.
Denn man kann halt nie wissen, was diese Verrückten so im Schilde führen. Und seiner Meinung nach, genau wie der Meinung nach von Dr. Tarr und Professor Feather, ist es niemals sicher, einem Wahnsinnigen die Bewegungsfreiheit zu gewähren.
Mhm.
Ein Verrückter kann vielleicht besänftigt werden, so wie man es ja in dieser Therapie nennt, für eine gewisse Zeit.
Ja.
Aber am Ende wird er immer vollkommen übers Ziel hinausschlagen. Der wird immer ausrasten, früher oder später.
Mhm.
Und auch sein Scharfsinn und seine Tücke, ne, die sind quasi schon sprichwörtlich und sehr, sehr groß.
Ja, und vor allen Dingen hat er das ja auch alles aus eigener Erfahrung miterlebt, ne?
Als
Leiter der Anstalt hier.
Wenn ein Wahnsinniger sich nämlich etwas vornimmt oder irgendeinen Plot sich da zurechtlegt, dann geht er da sehr weise und hinterhältig ran, dass es niemand so richtig merkt.
Ach so, und ja dann.
Wie er ihn da draufstößt quasi, ne?
Wie
mit der Nase voran.
Ist so großartig.
So, oh, das ist aber spannend zu wissen.
Ja.
Das hätte ich ja nicht gedacht.
Das ist so großartig, ne? Weil wie er einfach sagt, ja, klar, allerdings, ich habe das in meinem eigenen Hause erlebt, das Besänftigungssystem anzuwenden. Das war halt auch manchmal ein bisschen töricht von uns, ne? Und es gab einen teuflischen Anschlag, der geplant wurde, wo quasi die ganzen Patienten die Wärter an Händen und Füßen zusammengebunden haben und sie eben überwältigt haben und selber als die Patienten eingesperrt haben. Und dann, ach wirklich? Das haben die gemacht? Ja, ja, haben die. Oh, und das hat gar keiner gemerkt. Es gab doch bestimmt Besucher und so. Und dann meinte er, ja, nee, das haben die nicht gemerkt, weil wir haben ja auch nie wen reingelassen. Außer einmal. Da haben wir so einen richtigen Trottel reingelassen. Und wir hatten auch vor, den wieder gehen zu lassen. Aber wir wollten trotzdem dem vorher das mal einmal alles zeigen. Und dann, ach wirklich? Und der hat nichts gemerkt. Nee, der hat nichts gemerkt.
Das war ein richtiger Idiot.
Das war ein richtiger Idiot.
A stupid looking young gentleman.
Das ist so gut. Ich fand es so lustig. Ja, und dann, ja, und hatte der denn Erfolg? Also hat das denn geklappt, die Gewalt wieder an sich zu reißen und das zu errennen? Und dann, ja, also das hat schon lange gedauert, ne? Ja, wie lange denn? Ja, mindestens einen Monat.
Mindestens einen Monat. Tja, und dann gibt's wieder eine ganze Reihe von lauten Schreien, ne, aus dem Nebenraum.
Mhm.
Und Maya sagt, nee, nicht Maya, sondern der Protagonist sagt, "Gracious heavens, I ejaculated. The lunatics have most undoubtedly broken loose." Tja,
ja,
ist genau. Der da vielleicht genau am richtigen Ort?
Maybe, ja. Naja, auf jeden Fall sagt er, dieser Redelsführer, der das alles angestiftet hat, war halt viel zu schlau, ne? Und hat eben auch dafür gesorgt, dass alles erstmal sehr gut vertuscht wurde, ne?
Yes.
Ja. Und dann hören sie nochmal wieder dieses laute Geräusch, dieses Jaulen und das Schreien und so, ne? Und alle sind tatsächlich auch diesmal wieder richtig ängstlich, ne?
Mhm.
Und dann ist es sogar so, dass sich ein paar sogar verstecken und auch der Herr Maillard, der versteckt sich unter so einem Schrank, ne?
Mhm.
Weil es nämlich anfängt, an den Fenstern zu rütteln und laute Rufe kommen und es wird gegen die Fensterläden geschlagen und so weiter. Also es ist auf einmal richtiger Aufruhr.
Mit so einem Vorschlaghammer wollen die Tür aufbrechen anscheinend.
Ja. Und dann ruft er eben auch, dass die ganzen Verrückten jetzt los sind und die Band hat nichts Besseres zu tun, als jetzt den Yankee Doodle zu spielen. Weißt du, was das ist für ein Lied?
Ich habe das schon mal gehört, aber ich habe es nicht nochmal nachgeschaut.
Ich wollte es nachgucken und habe es dann wieder vergessen. Ach, das ist das. Ah, okay. Und jetzt bricht halt die Hölle los. Also wirklich, ne? Jetzt macht jeder von den am Tisch Sitzenden das, was sie vorher quasi schon mal angestimmt haben, was halt die Patienten, die Verwirrten eigentlich alle so gedacht haben von sich. Auf einmal gibt's jemanden, der rumquakt und ein Frosch ist. Dann gibt's einer, der die Sektflasche ist und die Korken knallen lässt. Dann gibt es jemanden, der kikirikiet in der Ecke und so weiter und so fort, ne? Also es ist halt wirklich Chaos, ne?
Mhm.
Ja.
Und es kommt eine Horde von Kreaturen quasi heulend und schreiend reingerannt.
Ja.
Und die sehen aus wie Schimpansen, Orang-Utans oder Baboons.
Ja, Paviane.
Paviane, genau.
Finde ich auch sehr geil, wie er sagt, es sind es glich einem Heer von Schimpansen, Orang-Utans oder schwarzen Pavianen vom Kap der guten Hoffnung. Schimpansen und Orang-Utans gibt es gar nicht am Kap der guten Hoffnung.
Lass doch.
Habe ich nachgeguckt. Schwarze Paviane allerdings schon und die sehen Schimpansen wohl sehr ähnlich und werden gerne damit verwechselt.
Guck mal an.
Ja, noch es gibt nämlich die Bärenpaviane gibt es am Kap der guten Hoffnung. Und die sind wohl sehr frech und klauen Leuten immer die Rucksäcke. Habe ich gelesen.
Frech.
Ja. Wollte ich nur mal kurz mitteilen. Das fand ich eine nette Recherche. Ja. Und ja, dann gab es, wie gesagt, einen furchtbaren Hieb. Und der Protagonist kriegt einen furchtbaren Hieb ab und fliegt erstmal unter ein Sofa.
Jeet.
Genau, jeet.
Ja.
Und das liegt ja auch erstmal 15 Minuten lang.
Genau.
Ja.
Ja, und dann kommt im Grunde noch so eine kleine Aufklärung am Ende.
Mhm.
Es wird gesagt, dass der Monsieur Maillard tatsächlich mal eben der Leiter dieses Asylums gewesen ist, bis er dann selber irgendwann verrückt geworden ist.
Mhm.
Und ja, wer hätte es gedacht, ne, nachdem er Patient geworden war, hat er dann eben
den Aufstand geplant.
Genau.
Ja, genau. Und der Reisegefährte, den er hatte, der wusste wahrscheinlich von dieser Tatsache gar nichts und dachte halt, ja okay, der ist halt der Chef. Das ist halt so. Ja, und die Methode, die er so schön benannt hat, mit von Dr. Ter und Professor Feather, war halt eben, dass die Leute, die eigentlichen Wärter, ne, die sie ja übermannt haben, mit Teer bestrichen wurden und in Federn gewälzt wurden und dann in unterirdische Zellen eingesperrt wurden.
Ja.
Toll.
Wie schön.
Das ist ja auch gar nicht unfreundlich oder so.
Schon unser vollkommen hohler Protagonist
fasst am Ende nochmal zusammen,
dass er von dem Tar und dem Feather, also die Werke und Abhandlungen, nie so richtig gefunden hat.
Ja, Mensch. Überraschung.
Wie kann das sein?
Das ist ja komisch. Wie kann das denn sein?
Das ist ja komisch.
Ja. Und dann finde ich es auch sehr lustig, wie die halt da einfallen, die Leute, und natürlich die Patienten wieder einfangen und so weiter. Und ja, diese Behandlungsmethode will er halt nachher nochmal nachgeguckt haben, findet sie nicht, wie du schon sagst. Aber diejenigen, die sich dann als die Wärter ausgegeben haben, also der Herr Maillard und die anderen, die waren tatsächlich immerhin so nett genug, den Leuten immerhin Brot und eine Menge Wasser zukommen zu lassen, auch wenn sie damit überkippt haben.
Well. Ich habe mich sehr über das Teern und Federn gewundert, was das soll.
Naja, es ist halt eine Foltermethode.
Nee, ist es nicht.
Ist es nicht?
Habe ich nachgeguckt.
Ach was.
Teern und Federn war vor allen Dingen sehr demütigend, weil man hat nicht Bitumen benutzt, wie heute so beim Straßenbau, also so heißen Teer, sondern man hat Holzteer benutzt.
Mhm.
Und der ist schon im unerhitzten Zustand sehr zähflüssig. Mhm. Das heißt, die Leute, die geteert und gefedert wurden, die haben nicht wirklich Verbrennungen erlitten.
Nee, aber diese Federkiele haben dich gepiekst die ganze Zeit und das ist ziemlich mies.
Ja, also genau, also es wird schon jetzt nicht angenehm gewesen sein, aber es war nicht so, dass die da jetzt irgendwie verbrannt von heißem Teer wurden.
Nee, das nicht, genau.
Und was ich halt so komisch finde, das Teern und Federn war vor allen Dingen auch was Symbolisches, um die Leute zu Vogelfreien zu machen, also zu Gesetzlosen, Ausgestoßenen. Und ich verstehe nicht so ganz, ob das irgendwie eine Symbolkraft hier in der Geschichte hat.
Dass sie vogelfrei sind jetzt?
Ja.
Naja, im Endeffekt. Das, was ja mit vielen Patienten in diesen Anstalten gemacht hat, war da ja jetzt auch mit Rechtsprechung und gerechter Behandlung auch nichts mehr zu tun, ne?
Mhm.
Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es vorher in dieser Einrichtung war, weil so angeblich haben sie da ja eine gute Methode verfolgt, ne? Aber das, was so grundsätzlich mit den Leuten gemacht wurde eine ganze Weile, ist halt alles andere als schön. Und vielleicht ist das so ein bisschen die Kritik daran, dass die durch diese Revolution in Anführungsstrichen eben übermannt wurden und jetzt selber zu Vogelfreien gemacht wurden oder eben zu Gesetzlosen und Leuten ohne Gesetzesschutz. Ja, auch das ist ja das Ding eigentlich, dass du ja eben auch keinen Schutz mehr von der Gesellschaft erwarten kannst, ne?
Das stimmt.
Ja.
Da sind wir eben so drüber weggegangen. Es wurde kurz auch noch einmal erwähnt, dass die Leute außerhalb von dem Asylum sich halt auch einfach nicht kümmern.
Ja, das interessiert die halt gar
nicht.
Genau,
als der Protagonist ja fragt, so, ist das nicht, was haben denn die Leute im Dorf außerhalb so dazu gesagt?
Ja, die wussten es halt nicht.
Nö, hat man halt nicht mitbekommen.
Ja.
Und das kaufe ich ihm auch ab. Ich glaube, die Leute interessiert das einfach nicht, ne, was in so einem Asylum passiert. Das dürfte bis heute immer noch so sein.
Das ist oft immer noch so wahrscheinlich, aber früher war es extrem. Also früher wurden die Leute ja auch so à la Alcatraz und so auf. Es gab, wie gesagt, in dieser was Nelly Bly, wo die eben hingegangen ist zum Beispiel, das war auf einer Insel.
Oh, echt wie Alcatraz?
Ja, das war halt auf einer Insel. Und da haben sie halt die Leute abgeschoben und vor allen Dingen auch gerne wurden da eben auch unliebsame Frauen, oft auch mit Migrationshintergrund und so weiter, hin abgeschoben in Amerika, wo die eben auch wahnsinnig schlecht behandelt wurden, ne? Die wurden nur mit kaltem Wasser geduscht, dann haben die keine Handtücher bekommen, dann waren die ganze Zeit mit kalten, nassen Haaren und so dazu gange, dann sind die halt natürlich so luftgetrocknet, aber es war halt auch nicht unbedingt warm da und dann wurden denen nachher die kalten, nassen Haare irgendwie so sehr grob durchgekämmt, nur von den Wärterinnen oder Wärtern auch. Die Ärzte, die da waren, da gab es wohl zwei Arten, die wirklich helfen wollten, aber denen durfte nichts erzählt werden, weil die Wärter da so krass zu denen waren, dass die so verprügelt haben und solche Sachen gemacht haben mit denen, dass die eben Angst hatten, überhaupt irgendwas zu erzählen. Weil dann haben die Strafen bekommen und so weiter, wenn sie was den Ärzten erzählt haben, die sporadisch mal dahin gekommen sind, weil die nicht dauerhaft da gelebt haben. Und solche Sachen. Und die Ärzte, die da, sag ich mal, die das nicht so ernst genommen haben, denen war es halt egal. Und die haben mehr mit den Schwestern, die da halt Aufseher waren, geflirtet und so ein Kram. Also das war alles wohl sehr, sehr, sehr schlimm. Die haben immer nur so verschimmeltes Essen, wenn überhaupt was gekriegt und solche Sachen. Also das war ganz schlimm.
Tja, wir erleben heute, wie Geschichte sich wiederholt in den USA. Ne?
Ja.
Hier Alligator, Alcatraz, wie hat er das genannt?
Ja.
Uff.
Ja, big uff. Richtig krass. Also, aber ich finde das richtig krass, dass es dann eben so Leute gibt, wie eben diese Nelly Bly zum Beispiel, die das eben aufdecken und die eben darüber schreiben, dass das eben auch sehr, sehr problematisch ist.
Mhm.
Und dann ist das eben auch ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen, weil das ist ja klar, aus den Augen, aus dem Sinn, ne? Was man nicht weiß, ne, das macht man sich auch keine Gedanken drum, so ungefähr.
Ja.
Aber wenn man es weiß, dann wurde auf einmal doch so eine Ethikdebatte angestoßen, wie man eben mit den Leuten umgeht, die eben ein bisschen geistig verwirrt dann sind oder so.
Mhm.
Ne? Also, genau.
Das ist schon bitter.
Ja, fand ich auch ziemlich bitter, finde ich auch ganz schön krass, also jetzt ist es hier natürlich recht komödiantisch geschrieben und so. Klar, ist ja auch eine witzige Story, hat aber einen ziemlich ernsten und auch, finde ich, einen sehr realen Horrorkern.
Ja,
total.
Weil
da einfach die grausame Wahrheit so unter diesem witzigen Deckmantel schlummert. Ne? Es ist so witzig, weil es wahr ist, so ungefähr. Ne? Also, ja.
Wie findest du denn, wenn wir jetzt mal die Geschichte so als so eine Komödie sehen, wie findest du sie denn?
Ich finde sie gut.
Ah.
Ich finde, es ist ein sehr coole. Also, wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, so, das ist irgendwie ein cooles Kammerspiel, ne? So, es ist ein kleiner, abgeschlossener Raum. Es ist ein Plot-Twist, der natürlich vorhersehbar ist, gerade für uns, die ja eh schon super viel heutzutage gesehen haben in Film und Fernsehen und so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zu der Zeit durchaus Leute überrascht waren von dem Plot-Twist.
Kann gut sein.
Glaube ich schon, ja.
Also, wäre nämlich auch so mein Hauptkritikding. Ich fand es ultra vorhersehbar.
Ja, natürlich.
Aber andererseits, ich glaube, die Geschichte will auch nicht irgendwie groß
eine
Überraschung erzeugen.
Das zu machen.
Ja, es ist ja eine Komödie. Ich glaube, es ist Teil des Witzes, dass man schon von Anfang an weiß, was ist.
Genau.
Und auch, dass der Protagonist halt so ein Depp ist.
Genau.
Das gehört halt dazu, um das Ganze witzig zu machen. Dass er am Ende immer noch losgeht und diese Literatur sucht von Tar und Feather und denkst so, mein lieber Junge, wärst du mal in Frankreich geblieben.
Ja, das ist halt irgendwie das Lustige und auch dieses mit, dass die Leute eben am Anfang auch noch so sehr klar darüber sprechen, so mit, oh, und dann hatten wir den einen da und der dachte, der wäre ein Teekessel. Oh,
so ein
Mensch,
Lappen.
So ein Verrückter. Und das ist halt sehr lustig, wie die eigentlichen Patienten dann eben über sich selber da so ironisch sprechen, ne? Und dann irgendwann aber dann doch wieder in ihre Wahnvorstellungen zurückverfallen und man merkt eben, dass, ja. Aber dass es anscheinend geklappt hat, zumindest eine ganze Weile lang, die normale, also Normalheit vorzutäuschen, ja. Genau, und den Schein zu wahren. Und dann ist ja auch die nächste Diskussion, was ist denn überhaupt normal? Weil das wird ja auch da angesprochen. Und das finde ich auch ziemlich fortschrittlich, dass das eben von dem Wärter, von dem Maillard eben auch angesprochen wird. Was ist denn schon normal? Und wer definiert denn oder wer sagt denn, was jetzt das Richtige oder nicht Richtige ist, ne?
Das stimmt.
Ja. Und das finde ich halt irgendwie, das ist immer noch eine Diskussion. Und das ist auch heutzutage immer noch so ein Ding. Welche Gesellschaft entscheidet denn, was normal ist oder was abnormal ist, sage ich mal.
Weißt du, was so unfreiwillig komisch war? Diese AfD-Plakate, Deutschland aber normal, bei der letzten Bundestagswahl. Denkst du, wenn die Dursleys einen Wahlkampf machen würden.
Die würden das schreiben.
Das ist so bieder. Das ist, genau, das ist so bieder, dass es so zum Fremdschämen ist.
Ja.
Dieser Gedanke, sowas ernsthaft auf ein Wahlplakat zu schreiben, das ist so lächerlich. Und dann auch noch sich dahin zu stellen und das eventuell auch noch gut zu finden.
Ja.
Also, wie weit ist es mit Deutschland gekommen? Was für eine Deppenarmee haben wir hier im Land eigentlich?
Ja, wie gesagt, Petunia, ich habe eine Idee fürs Wahlplakat. Ich werde gewählt, ich werde Bürgermeister. Ja.
Vernon for President.
Einmal bitte normal. Jeder will normal sein. Das ist gut. Das machen wir.
Vor allem, dann hast du hier auf dem Parteitag diesen Hitler-Imitator, weißt du, und die Leute sagen dir dann, dass sie normal sind.
Ja,
also,
genau.
Ey, Leute, nee. Volles Fund aufs Maul. So.
Immer mitten in die Fresse rein.
Ja, echt, ey. Die.
Ja, Pimmel. Okay.
Gut, gib mir ein C.
C.
Gib mir ein O.
O.
Gib mir ein M.
M.
Gib mir ein M.
M.
Gib mir ein U.
U.
Gib mir ein N.
N.
Gib mir ein I.
I.
Gib mir ein T. Gib mir ein Y.
Y.
Dankeschön.
Kommunity.
Kommunity. Wir haben Nachricht bekommen auf Spotify von Lady Flabbergast.
Lady Flabbergast. Oh. Irene Flabbergast.
Und zwar zu der Serienumsetzung von Hercule Poirots Weihnachten.
Mhm.
Und zwar stellen wir fest, dass wir nicht die Einzigen sind, die Sucktons Motiv ein bisschen zu schwach finden.
Mhm.
In der Serie wurde nämlich ein bisschen was angepasst. Da sagt Lady Flabbergast, in der Serienumsetzung dieser Geschichte spielen weder David noch Hilda und auch Stephen Farr gar keine Rolle.
Aha.
Wahrscheinlich zu viel Personal für so eine Sendung.
Es wären zu viele Leute gewesen.
Ja. Sie sind nicht existent und der Zorn von Sucton wird durch seine Mutter genährt.
Aha.
Die Dame sieht man mehrfach auch in Rückblenden. Der gute Simeon hat sich von ihr pflegen lassen, mit ihr gemögelt.
Mhm.
Hat sich durchgesetzt. Sehr gut.
Siehste.
Und ihr dann die Diamanten geklaut. Da ist die Rache des Sohnes dann verständlicher.
Moment,
also Simeon Diamanten von der Mutter von Sucton geklaut.
Aber warum hatte die denn diese Diamanten, wenn die doch die Pflegerin war?
Vielleicht war sie das in der Serie nicht.
Vielleicht meinst du, war sie rich?
Frau und Simeon ist ein Arsch.
Mhm, Sack.
Finde ich eine spannende Umsetzung. Und
ja.
ich glaube auch, das ist eine gute Sache, das Personal so ein bisschen zu...
Ich überlege gerade, ob das so eine Jason-Nummer war. Dann so, Jason, du musst mich rächen. Deine Mutter.
Sagten. Räche mich. Frau Sagten, deine
Frau
Mutter.
Frau Sagten.
Ja.
Ja.
Gut.
Wie bei Halloween.
Ja.
Das war bei Halloween, ne? Halloween war das mit Jason, oder? Ich kriege das jedes Mal durch den Tunnel.
Halloween ist der Boy im See.
Im See.
Beim
genau.
Ferienlager.
Ja.
Ja.
Also damals im Ferienlager, da kam Jason aus dem Teich.
Und die Mutter so.
Nee, aber finde ich nachvollziehbarer dann so ein Motiv.
Ja.
Weil das von Sagten war irgendwie in der Geschichte so, well, why?
Ja. Ne?
Also, ja.
Sehr gut geworden. Also, denke ich mal. Müssen wir noch gucken.
Ja,
aber eine gute Entscheidung, das zu verschlanken.
Ja.
Simon hat cooles Artwork von Die Heilmethode des Dr. Ter und Professor Feder geschickt. Also ist noch ein Alternativname.
Auch aus einer Edgar Allan Poe Collectors Geschichte.
Ja. Und sieht sehr, sehr schön aus. Hat ganz, ganz viel so cooles Artwork. Auch was so die Speisen angeht. Was da so auf dem Tisch ist, kann man da sehen. Früchte, also sehr schön designt. Gefällt mir.
Cool. Sieht wirklich sehr hübsch aus. Sieht aber auch ein bisschen aus wie so diese alte hier, ich vergesse mal, wie die Strömung heißt.
Art Nouveau, Art Deco.
Nee. Das ist ja schon eher Jugendstil, aber eigentlich auch nicht. Ich glaube, das ist Naturalismus oder irgendwie so. Das ist diese sehr barocke Strömung oder so zu der Zeit. Aber Jugendstil könnte auch schon fast sein, glaube ich.
Das ist die Arbeit eines polnischen Actionkünstlers. Ischariot Przeszanowski.
Den kennen Sie sicher nicht.
Er sagt Ihnen wahrscheinlich nichts. Es wird in der Community, genau wie wir es gerade gemacht haben, bemängelt, dass die Geschichte so offensichtlich ist und ziemlich schnell zu durchschauen.
Das stimmt.
Ja, allerdings. Simon fühlt sich an den Passierschein A38 erinnert. Weißt du, so ein Obelix, wo dann der Amtsleiter da selber irgendwie verrückt wird. Ja, finde ich sehr gut.
Ja.
Und genau, Mina ist da und sagt, dass sie die Geschichte gestern gelesen hat und eben auch Bescheid wusste, als die ersten Rufe da kamen. Für sie kam die Geschichte allerdings in der falschen Woche, weil sie anscheinend Eildienst in der geschlossenen Psychiatrie hat.
Oh.
Und da eben sehr viel Trauer und Schmerz erlebt. Und ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also die Art und Weise, wie die Menschen da gezeichnet werden, so dieses Witzige, so jemand hält sich für eine Champagnerflasche, das ist halt vollkommen an der Realität vorbei, ne, wenn Leute wirklich eine psychische Erkrankung haben.
Natürlich.
Und ich kann sehr gut verstehen, dass Mina nach so einer harten Woche dann bei der Geschichte nicht unbedingt so mitlachen kann.
Ja, kann ich
ist
auch
halt
total.
Echt voll aus der Zeit gefallen.
Absolut. Es ist nicht gut gealtert. Und mal abgesehen davon ist es, glaube ich, selbst zu der Zeit schon, war den Leuten klar, dass das eigentlich auch nicht so ist. Ich glaube, das ist mit Absicht überspitzt gezeichnet. Einfach damit es komödiantisch ist. Aber natürlich ist das, muss man natürlich auch wirklich jetzt so sagen. Also es ist halt ein sauernstes Thema. Und ich finde das auch sehr, natürlich ist es in dieser Geschichte komödiantisch gezeichnet, aber in der Realität ist es das natürlich nicht.
Ja.
Und es gibt wirklich viele Leute, denen es richtig schlecht geht. Und da muss natürlich sich anständig drum gekümmert werden und die Leute müssen mit Respekt behandelt werden und die Leute müssen ja mit Fachpersonal und guter Pflege eben, denen muss halt geholfen werden, so gut es eben geht. Ne?
Mhm.
Ja.
Und Mina sagt auch noch, dass Poe eine Sache richtig getroffen hat. Die Psychiatrien sind eher mit Frauen gefüllt, die Gefängnisse dafür mit Männern.
Ja, tja, das stimmt.
War zur damaligen Zeit wahrscheinlich.
War so, ja. Und ist es nicht sogar immer noch so?
Ich kann es mir vorstellen.
Ich meine, es ist sogar immer noch oft auch ein Fall. Aber ich glaube, inzwischen ist es wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich ausgeglichener, weil eben auch, also man muss ja auch dazu sagen, Psychiatrie ist ja nicht immer gleich, dass man total verwirrt ist,
ja nicht immer geschlossen
ist und ist ja auch immer nicht, genau, ist ja nicht immer gleich geschlossene und auch das Bewusstsein, was ja sehr gut ist, dafür, dass Menschen eben auch Therapie brauchen, auch wenn es denen vielleicht augenscheinlich gut geht, wird ja zum Glück immer anerkannter und die Stigmatisierung nimmt ja ab, was ja gut ist.
Jetzt aber noch die wichtigste Frage hier. Es ist ja eine Komödie.
Ja.
Die Komödie macht sich über etwas lustig oder parodiert etwas, um auf etwas hinzuweisen.
Ja.
Und ich finde, man kann diese Geschichte jetzt in zwei Arten und Weisen lesen. Du kannst einmal auf die Idee kommen, hey, Poe macht sich über den Gedanken lustig, dass diese Menschen sich befreien, weil die ja offensichtlich lustig, witzig sind und nicht in der Lage sind, sich selber zu führen.
Mhm.
Das wäre dann im Zuge dieser Sklavenbefreiungsthematik.
Obwohl, sie sind ja in der Lage, sich selber zu führen.
Genau, warte, das ist Methode 2.
Ach so.
Ne, also gerade so vor diesem Hintergrund der Sklavenbefreiung ist das ja jetzt die Frage. Ne? Also ist das eher ein Pro-Befreiung von wegen, guck mal, die Leute kommen super gut miteinander klar.
Mhm.
Aber andererseits wissen wir auch, dass die halt die ganzen Vorräte da wegfuttern. Die kommen also nicht wirklich langfristig
klar. Ja, es ist ja jetzt auch nur knapp einen Monat, den sie da klargekommen sind.
Und das ist halt so ein richtig altes rassistisches Klischee, was auch viele, viele Kolonialbefürworter zum Beispiel hatten. Die meinten, dass eben die Leute ohne die Hilfe der Weißen total aufgeschmissen wären, weil die gar nicht in der Lage sind, für sich zu sorgen und zu denken, das ist dieser Paternalismus. Weißt du, die Europäer so als die väterlichen, fürsorglichen Leute, die natürlich nur kommen, um den armen Menschen in Afrika oder sonst wo zu helfen.
Ja.
Und ich finde, die Geschichte hat echt Potenzial für beide Lesarten.
Finde ich auch. Finde ich nämlich auch deswegen. Und das ist auch mit einem von den Geschichten, die gerne angeführt wird, wo man nicht ganz genau weiß, auf welcher Seite er so stand.
Poe hat sich ja öfter rassistisch geäußert.
Ja und nein, tatsächlich. Also er hat es ja auch oft sehr überspitzt dargestellt und man weiß bis heute nicht, ob er das mit Absicht gemacht hat, einfach um darauf hinzuweisen, dass das halt absurd ist. Oder ob das eben so, weil es gibt wohl auch, soweit ich weiß und gelesen habe, auch sehr viele Briefe, wo er sich eben wohl, also nicht ganz direkt, aber ziemlich, also man, es klingt schon so, als ob er sich dagegen ausspricht, also gegen Rassismus und so. Aber es ist halt alles so unter dem Mantel der Zeit, so, ne, dass man das Gefühl hat, okay, man weiß nicht ganz, ob er das wirklich so gemeint hat, wie man das vielleicht heute gerne lesen möchte auch, ne? Also, das ist halt immer so eine Sache.
Ich muss halt immer an die Antarktisbewohner bei Arthur Gordon Pym denken.
Ja, klar. Das ist halt alles merkwürdig und schwierig geschrieben, aber das war leider auch der Duktus zu der Zeit, so, ne? da muss man halt auch ein bisschen drauf gucken.
Nur,
ne?
Nur hier geht es ja nicht um einen Duktus, sondern um eine Message, ne, die die ganze Geschichte hat.
Genau.
Und ich finde das ein bisschen kritisch. Also ich sehe es eher als eine, oder es wirkt auf mich eher, als würde die Geschichte gegen die Sklavenbefreiung.
Es wirkt ein bisschen
Stellung
so,
beziehen.
Ne? Weil die Leute ja einen Aufstand gewagt haben, das ja auch geschafft haben und augenscheinlich ja auch erstmal fähig waren zu leben. Aber dann, das Problem ist, sie hatten ja gar nicht die Chance zu zeigen, ob sie es denn weiter geschafft hätten, weil ja die Wärter sich relativ schnell wieder Zugang zum System geholt haben. Und das ist ja jetzt an dieser Stelle auch wieder fragwürdig. Was meinen die denn damit? So von wegen müsste man denen die Chance geben, erstmal eine Gesellschaft oder Regierung oder Leitung, wie auch immer, aufzubauen, über also längere Zeit, oder waren sie gar nicht fähig dazu?
Genau, letzteres, ja. Es ist ja absehbar, dass die da irgendwann verhungern und verdursten werden. Weil
du weißt ja nicht, ob sie dann vielleicht rausgehen und sich unters Volk mischen.
Das wäre dann natürlich die nächste spannende Frage. Aber von dem, was wir aus der Geschichte wissen, ist es ja so, dass die Vorräte plündern und jetzt in absehbarer Zeit nichts zu essen erstmal mehr haben.
Ja, maybe.
Also das ist halt dieses typische Ding von wegen, hey, wenn wir die Leute in Kenia sich selbst überlassen, dann kriegen die es ja nicht geschissen, sich selber was zu essen zu holen.
Ja, was ja Quatsch ist.
Genau, aber das ist so typisch koloniales Gelaber von weißen Leuten aus der westlichen Hemisphäre.
Ja, genau.
Well.
Ja, well. Also, lasst uns wissen, wie ihr das so interpretiert habt oder wie ihr das verstanden habt, ne, was da
genau
so Phase ist.
Edgar Allan darf sich im Grab ein bisschen schämen für die Art und Weise, wie er das darstellt. Aber die Geschichte war unterhaltsam, finde ich trotzdem.
Ja, auf jeden Fall.
Na, gut.
Ja.
Also vielen, vielen Dank für eure vielen lieben Nachrichten und Kommentare.
Auf jeden Fall.
Und Mina für die Einsichten. Das finde ich ist halt immer
sehr,
das Spannendste.
Sehr lieb. Ja.
Wenn man mit Leuten darüber schreiben kann, die das wirklich aus erster Hand erleben und kennen.
Ja.
Weil wir können ja hier nur auf unserer Couch bequem sitzen und mutmaßen, wie das Ganze ist.
So ist es. Ich finde das auch sehr, sehr spannend und ich finde das auch cool, wenn man dann Einblicke und so weiter bekommt.
Ja.
Und da einfach, ja, also es ist halt auch wichtig, dass man über die, ja, sage ich mal, sehr, sehr schwierige Seite auch mal spricht. Ne? Weil wenn man eben, wie hier in der Story eben auch dargestellt, immer die Augen verschließt und dann nicht drüber nachdenkt, dann wird es halt auch nicht besser, ne?
Ich würde sagen, wir machen den Doppelpo.
Machen wir den Popo.
Den Popo.
Den Popo.
Jetzt einen auf den Popo. Ah, den Witz haben wir ja noch nie.
Nee.
In der nächsten Folge lesen wir dann King Pest, A Tale Containing an Allegory. Heißt es auf Englisch. Oder auf Deutsch wahrscheinlich König Pest.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich bin gespannt. Vom Titel her klingt das ein bisschen wie Die Maske des Roten Todes.
Mhm.
Geht das in die Richtung?
Kann ich jetzt noch nicht sagen.
Ihr findet wie immer in der Folgenbeschreibung eine digitale Ausgabe des Ganzen. Wahrscheinlich wieder von Projekt Gutenberg. Meine Best Buddies. Mhm. Ich finde das richtig, richtig cool, dass die so viel Lizenzfreies da haben.
Ja, das ist wirklich richtig cool.
Dass ihr ohne Geld auszugeben einfach mitlesen könnt.
Ja.
Und
King Pest ist tatsächlich auch eins von den Geschichten, die ich nicht kenne.
Aha.
Also die ich noch nie gelesen habe. Ich habe die, glaube ich, schon mal als Hörspiel gehört oder so, aber das ist ja nicht das Gleiche.
Wurde auch Zeit.
Endlich.
Aber
finally.
Wirklich. Gut. Ich würde sagen, wir freuen uns drauf, wenn ihr in der nächsten Woche uns wieder hört, euch ein Teechen mit uns gönnt.
Jo.
Und wie gesagt, sagt uns Bescheid, wie ihr die Tonqualität hier fandet, ob das für euch, für eure zarten Öhrchen eine zu große Zumutung gewesen ist
oder
ob das so ging.
Okay war. Ja. Ich habe am Anfang gar nicht gesagt, was ich für einen Tee getrunken habe.
Hast du nicht?
Nein. Ich habe gar nicht gesagt, was ich für einen Tee hatte. Wir haben nur über deinen Tee gesprochen.
Oh, ja, gut, dann mach die Teeklammer.
Okay, ich mach die Teeklammer. Ich hatte ein Schneeträumchen, heißt das, glaube ich, ne? Oder Schneetraum oder so, von Teekanne oder Messmer, glaube ich. Schmeckt gut. Ist himbeerig, ist bisig, schmeckt sehr weich und fruchtig.
Stimmt, das wäre ja skandalös, wenn wir das unterschlagen hätten.
Ja, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es das nächste Mal wieder heißt, hey ho, let's po.
Tschüssi.
Bye.
Mich shadows of the night where whispers crawl. Issa and Yasha, they answer the call. Tales of terror, tales of dread, from the pages where the words have bled. Candles flicker, the arrows cold, as the stories of the dark unfold. Join a book club if you dare, in the realm of fear we share. Hey ho, let's mow through the midnight's eerie glow. Mysteries deep and horrors low. Hey ho, let's mow. Step inside, leave the light behind, in the gothic halls where secrets unwind. Lovecraft's shadows, Doyle's keen eye, bones of raven with haunting cry. Ghosts and ghouls, they take their place, in every word a chilling trace. Club is open, you see the waits, enter now before it's too late. Hey ho, let's bow through the midnight's eerie glow. Mysteries deep and horrors low. Hey ho, let's bow. Pages where nightmares creep, where the living dare not see. With this on Yasha, you guide through fear. Welcome to the club, we're glad you're here. Hey ho, let's bow through the midnight's eerie glow. Mysteries deep and horrors low. Hey ho, let's bow. So grab a book and take a seat. The stories here are dark and sweet. With every tale your fears will grow, but still you'll trust